NZ Akzent. Der Samstag.
Als ich 2018 hergekommen bin, war das noch ein No-Go. Also das war wirklich tabu. Da haben auch ganz viele Mitarbeiter protestiert und Walkouts aufgesetzt, wenn bekannt war, dass ihre Firmen jetzt irgendwie mit dem bösen Verteidigungsministerium zusammenarbeiten. Das hat sich inzwischen total geändert.
Marie-Astrid Lange ist seit 2018 NZZ-Korrespondentin im Silicon Valley. Vorher war sie Wirtschafts- und Auslandredaktorin in Zürich und dann ist sie eben mit ihrer Familie nach San Francisco gezogen. Dort lebt sie in Fahrraddistanz zu einigen der Firmen, die unser Leben entweder schon verändert haben oder die das auf jeden Fall noch tun möchten.
Und da triffst du dann nicht mit Leuten und da hast du das Gefühl, die denken von sich selber, sie sind gerade Gott und erschaffen die Menschheit neu.
In dieser Samstagsfolge von NZZ Akzent kann ich Astrid ausführlich befragen, wie das so ist in diesem Silicon Valley, von dem so oft die Rede ist. Denn es hat sich verändert.
Fast jeder meiner Freunde wurde schon mal entlassen. Das ist völlig selbstverständlich. Ich habe auch Freunde, die wurden innerhalb von 2 Jahren 3-mal entlassen.
Mein Name ist Simon Schaffel. Willkommen. Das Herz der Tech-Welt liegt noch immer an der US-Westküste in Kalifornien. Würde man mit dem Schiff kommen, wäre unter der Golden Gate Bridge durch sozusagen das Tor in die Bay Area von San Francisco. Und hier an dieser Bucht begann auch dank der nahen Stanford University in den 50ern etwa die Halbleiterindustrie. Verkürzt gesagt, es kamen große Militäraufträge rein, die Computerindustrie entstand und sie siedelte sich rund um die Bucht an. Bis weiter hinten nach San Jose und von da immer weiter bis an die Hänge der Berge. Eben das Silicon Valley, das Siliziumtal. Heute werden hier viel weniger Halbleiter hergestellt und die größten und die heißesten Firmen haben sich über die ganze Region verteilt, aber viele sind doch wieder näher ans Meer, nach San Francisco gezogen, hoch in die Hügel auf der Halbinsel, also in die Nachbarschaft von Korrespondentin Astrid Lange. Wie also merkt sie, dass sie in diesem Tech-Herz der Welt wohnt und nicht sonst wo in Kalifornien, wo es schönes Wetter hat?
Weißt du, mir fällt das immer dann auf, wenn ich Silicon Valley verlasse. Vor allen Dingen daran merke ich das, wie selbstverständlich Menschen hier Technologie benutzen. Also ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich in den Supermarkt gehe, Whole Foods, der gehört Amazon, dann zücke ich nicht meine Kreditkarte aus dem Geldbeutel und zahle auch nicht mit meinem Handy, sondern ich halte wirklich einfach meine Handfläche gegen so ein Lesegerät. Weil es ist möglich, dass man seine Kreditkarte mit seinen biometrischen Daten verknüpft hat. Und das ist total bequem. Ich meine, Amerika ist das Land der Convenience und mit seiner, wirklich mit einer Handbewegung zahlen zu können, ist ja ultimativ bequem.
Aber es ist eigentlich James Bond filmmäßig, oder? Also so dieser Entrance-Scan.
Ja, ich warte noch auf das Ende vom Film, wo mir das dann um die Ohren fliegt, weil irgendwann Amazon mich sonst wie abhört, weil sie meine Biometrics haben. Aber wer weiß, im Augenblick ist es vor allen Dingen angenehm und bequem. Du würdest aber vor allen Dingen auch daran merken, Simon, dass hier überall Robotaxis fahren. Also das ist wirklich ganz alltäglich. Also ja. In meinem Alltag denke ich mir, ich fahre noch ganz gern mit Uber- und Lyft-Fahrern, weil ich die zum einen wirtschaftlich unterstützen will und zum anderen man ja als Journalist auch gerne mit Leuten plaudert. Aber manchmal, wenn ich mich auf irgendwas vorbereiten muss oder an einem Artikel arbeite, dann habe ich vielleicht auch keine Lust auf Smalltalk und bestelle ich mir einfach ein Robotaxi. Die sind so alltäglich wie Elektroscooters. Also das ist ganz normal.
Und die funktionieren?
Die funktionieren. Manchmal gibt es lustige Situationen, wenn irgendwo auf einmal eine Baustelle ist, dann bleiben die einfach stehen, weil man lieber übervorsichtig ist als zu wenig vorsichtig. Oder letztens hatten wir in der Stadt einen ganz großen Stromausfall und ganz viele Ampeln haben nicht funktioniert. Da hat es riesen Verkehrsstaus gegeben, weil auch da die Waymos einfach stehen geblieben sind. Aber eigentlich funktionieren die. Und es ist wirklich angenehm, weil die Dinger gut fahren und man halt nicht mit einem Wildfremden im Auto sitzt.
Ja,
und woran merke ich es noch? Also ich glaube auch, du merkst es viel, wenn du so im Alltag mit Leuten redest. Also natürlich arbeiten viele Leute in der Tech-Industrie, aber die Leute benutzen halt auch diese ganzen neuen KI-Produkte selbstverständlich. Also auch, dass sie zum Beispiel mit ChatGPT reden, während sie spazieren gehen.
Also wie kann ich mir das vorstellen? Dann bist du unterwegs auf dem Sidewalk, auf dem Trottoir und dann reden Leute irgendwie über ihre persönlichen Dinge? Oder ist das dann wie ein Chat oder ist es dann wie ein Gespräch oder wie ein Auftrag, weißt du?
Ja, du musst dir das vorstellen, als ob jemand mit seinem persönlichen Assistenten reden würde. Dann gehst du vorbei und hörst nur so im Vorbeigehen, dass jemand sagt, nein, fass es kürzer zusammen, ja, oder nimm den ersten Teil und mach das und das draus. Und dann denkt man auch so, ah ja, wie alltäglich das eigentlich ist, mit so einem Bot zu reden und Befehle zu geben.
Wie ist das für dich? Ist das befremdlich teilweise oder ist das, hast du dich schon so dran gewöhnt eben?
Also man gewöhnt sich da wirklich schnell dran. Genauso wie man sich schnell dran gewöhnt, dass man überall mit dem Handy bezahlen kann. Ich meine, das kann man in Zürich auch, aber das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man das auf dem Land kann. Ich weiß noch, ich war vor Jahren mal in Urlaub gefahren nach Alaska und bin das einfach so aus dem Alltag hier gewöhnt, dass ich keine physischen Kreditkarten mehr brauche, dass ich die in den Urlaub auch nicht mitgenommen habe. Und dann habe ich fast meinen Mietwagen nicht bekommen, weil das eben ohne die echte Kreditkarte nicht ging. Also man, das ist schnell, akzeptiert man das auch, dass es die Robotaxis gibt. Das ist wirklich, ich finde, daran merkt man immer schnell, wie gut eine Technologie eigentlich ist, wenn man schon gar nicht mehr merkt, dass es was Besonderes ist. Ich finde das immer interessant, wenn ich Besuch von Freunden aus Europa habe oder Familie habe und wir fahren dann mit dem Robotaxi und für die ist dann die erste ein paar Minuten was total Tolles und man macht Videos und Fotos und nach 5 Minuten ist es so langweilig, wie wenn du im Taxi sitzt und man fängt dann doch an, irgendwie auf seinem Handy rumzudödeln, weil es einfach gut funktioniert und du vergisst schnell, dass da jetzt ein Roboter fährt. Und das finde ich wirklich interessant und da habe ich manchmal das Gefühl, dass man hier wirklich in der Zukunft lebt. Das wird mir dann bewusst, wenn ich woanders hinreise, wo es das noch nicht gibt, mir denke, ah wow, das ist eigentlich auch ein Privileg mitzubekommen, wohin sich die Technologie entwickeln wird.
Ja. Wir warten ja noch darauf, bis die Taxis dann endlich fliegen, wie in den Filmen. Von den interessanten und sehr aufregenden Sachen jetzt zu den vielleicht auch schwierigen, stimmt das eigentlich, wie nimmst du das wahr in San Francisco gerade auch mit den Problemen, also Stichwort Drogen und so weiter, hört man ja immer wieder was. Merkst du das auch?
Ja, total. Das ist wirklich total alltäglich. Also wie ich dir vorhin erzählt habe, Simon, ich lebe hier mitten in der Stadt, aber eigentlich in so einer Seitenstraße. Hier haben zum Beispiel auch verschiedene Tech-Unternehmen ihre Veranstaltungsorte, also eigentlich relativ sicher. Und trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich morgens aus dem Haus gehe mit meinen kleinen Kindern, ich würde die Wahrscheinlichkeit sagen, ist bei 40-50%, dass jemand mit offensichtlichem Drogenkonsum direkt auf dem Trottoir liegt. Oder dass man irgendwo in der Nähe vom Spielplatz dann doch jemanden sieht, der sich gerade bei hellem Tag eine Nadel ansetzt. Das ist besser geworden in den letzten Jahren, aber es ist nach wie vor ein großes Problem.
Stichwort Drogen, war das 2018, wo du angekommen bist für die Arbeit, auch schon so? Oder wie war es damals?
Ja, damals war das auch schon da. Das ist ganz interessant. Das hat wirklich damals gerade angefangen, weil diese Fentanyl-Epidemie, von der du ja auch immer liest in den USA, die hat damals wirklich auch die Westküste erst angefangen zu erreichen. Und ich habe das aus der ersten Reihe verfolgen können, wie das hier in San Francisco, aber auch in anderen amerikanischen Städten, die ich ja für die Arbeit bereise, immer mehr zum Problem wurde. Und Wenn du mal anfängst, wirklich nicht auf dein Handy zu gucken, während du die Straße langläufst, sondern in die Hauseingänge und in Hinterbüsche, dann siehst du erstmal, wie diese Epidemie grassiert. Und das fand ich richtig schlimm zu sehen, weil die ja auch so tödlich ist. Und es ist selbstverständlich hier, also genauso wie man irgendwie einen Defibrillator in Zürich im öffentlichen Raum sieht, siehst du jetzt hier im öffentlichen Raum, dass Leute in ihren Taschen oder irgendwo auf den Toiletten so Nasenspray steht, mit dem man Überdosen revidieren kann. Und das erzählt dir ja auch was drüber, wie weit verbreitet dieses Problem ist. Das wird jetzt langsam besser, aber ich meine, Fentanyl ist einfach eine Droge, die enorm abhängig macht. Und das kann man nicht so schnell wieder revidieren, wie es um sich gegriffen hat.
Es ist schon verrückt, dieses Bild von der Straße, in der Menschen mit ihrem Chatbot spazieren gehen, vorbei an drogenabhängigen, obdachlosen Menschen. Die Epidemie der Drogen, die steigenden Preise für Wohnkosten und vieles mehr spielen hier rein und sie werden, wie Astrid ja sagt, nur langsam gelöst. Wenn wir weggehen von diesem Bild jetzt. Astrid Langer ist für die NZZ in San Francisco und im Silicon Valley unterwegs, eben dem Herz dieser Industrie. Woran also sieht sie, dass sich dieser Ort verändert?
Also ein ganz wichtiges Event hier im Silicon Valley sind ja immer die Entwicklerkonferenzen. Das ist einmal im Jahr, tun Google, Meta, Apple ihre Türen öffnen und lassen uns als Journalisten und auch Besucher hinter den Vorhang gucken, wie ihre Firmen eigentlich so ticken. Und das musst du dir vorstellen, dann kommen zum Beispiel in Mountain View beim Google-Event tausende Leute dorthin, in so einem Amphitheater, in so einem großen Veranstaltungsgelände spielt sich das ab. Und dann hält der CEO und halten andere Top-Manager 2 Stunden lang Präsentationen und stellen neue Produkte vor, aber erzählen eben auch so ein bisschen, wie sie eigentlich derzeit die Entwicklung sehen.
Good morning, everyone. Welcome to Google I.O.
Und das ist ganz interessant, weil wenn wir zum Beispiel KI nehmen, ja, dann war das Anfang 2023 an der Google I.O., so heißt ja diese Entwicklerkonferenz, war noch ganz klar, da hatte der CEO damals gesagt, oh, da gibt's jetzt diese neue Technologie und man muss schnell sein und in diesem Rennen mithalten, aber wir müssen auch unserer Verantwortung gerecht werden und gucken, ob man dieses mächtige Tool vielleicht nur ganz langsam startet.
As we invest in more advanced models, we are also deeply investing in AI responsibility.
Und im Jahr darauf hat niemand mehr von Verantwortung oder Zurückhaltung gesprochen. Weißt du, da war einfach ganz klar, dass dieses Wettrennen, das ChatGPT und OpenAI gestartet haben, dass das jetzt dominiert. Da will jetzt einfach jeder ein möglichst großes Kuchenstück vom Konsumentenmarkt abbekommen, von den Firmenkunden. Und das sind so feine Nuancen, die kriegt man wirklich nur mit, wenn man da jedes Jahr hingeht und sich da 2 Stunden lang das ganz bewusst anhört. Und das macht ja kaum jemand, oder? Und damit zu bekommen, dass es jetzt einfach wirklich darum geht, möglichst schnell zu wachsen, möglichst viel Kohle zu investieren, das fand ich schon eine bemerkenswerte Veränderung.
Und wie war zum Beispiel die letzte Konferenz?
We want to get our best models into your hands and our products ASAP. And so we are shipping faster than ever.
Da hat Sundar Pichai auch einfach nur drüber gesprochen, welche neuen Produkte man jetzt möglichst schnell heraus vorstellen will. Und um dir zu zeigen, wie enorm der Druck auf die Tech-Firmen auch ist und wie hoch die Geschwindigkeit. Normalerweise wartet Google wirklich mit der Vorstellung von neuen Produkten, bis diese Entwicklerkonferenz dann Anfang Mai stattfindet. Und letztes Jahr, 2025, haben sie das nicht gemacht. Da haben sie dann einige Wochen davor schon Ende März ein neues KI-Modell vorgestellt, das sie gerade fertig gemacht hatten. Offenbar ist das Gefühl, du kannst jetzt nicht mal mehr 6 Wochen warten, bis du was Neues vorstellst, weil in diesen 6 Wochen so viel passiert und die Konkurrenz womöglich schon wieder aufgeholt hat. Du musst, sobald es fertig entwickelt ist, musst du direkt damit an die Öffentlichkeit gehen. Und das finde ich interessant, als Beobachterin mitzubekommen, wie schnell das funktioniert.
Ja.
Ein anderes Beispiel, wo man sieht, wie sich die Dinge verändert haben, ist der Gebrauch von Militärtechnologie, also sogenannter Dual Use. Der Frage, inwiefern diese Technologien, an denen hier Apple und Google und zig andere Firmen feilen, auch für Verteidigungszwecke angewendet werden darf. Als ich 2018 hergekommen bin, war das noch ein No-Go. Also das war wirklich tabu. Da haben auch ganz viele Mitarbeiter protestiert und Walkouts aufgesetzt, wenn bekannt war, dass ihre Firmen jetzt irgendwie mit dem bösen Verteidigungsministerium zusammenarbeiten. Ja. Das hat sich inzwischen total geändert, auch aufgrund der politischen Entwicklung. Also inzwischen weiß ich auch, dass wenn ein Startup eine Idee pitcht gegenüber Investoren, sagen sie am besten gleich noch, wie dieses Konsumentenprodukt womöglich auch ein zweites Leben in der Verteidigungsindustrie bekommen könnte. Weil es klar ist, dass inzwischen so viel Kohle da reinfließt in neueste Technologie, in Drohnentechnologie, aber auch in Gesichtserkennung oder Big Data Auswertung, dass da Startups sehr viel Geld mitverdienen können, wenn sie klar machen, wie Washington das auch nutzen könnte.
The Department of Defense is supercharging cyber defense programs with Google, testing and improving systems, identifying vulnerabilities, and keeping vital systems secure. This is a new era of American innovation.
Und diese Akzeptanz oder diese Normalisierung von Verteidigungstechnologie, das hat sich hier enorm verändert. Und das Interessante ist ja, dass das Silicon Valley damit eigentlich jetzt wieder so ein bisschen zu sein Wurzeln zurückkehrt, oder?
Ja.
Also ursprünglich ist das hier ja entstanden, weil es so viel Nachfrage aus Washington gab. Aber das ist was, das hat sich enorm verändert, auch in der Kultur.
Würdest du zum Beispiel sagen, dass sich der Typ Silicon Valley Mensch, den du heute triffst, dass sich der verändert hat?
Also ich glaube, auf Englisch kann man das so schön ausdrücken, diesen Sense of Urgency, der ist nochmal viel stärker. Also dass dir zum Beispiel schneller Startups Ideen gepitcht werden, dass größere Geldbeträge fließen, dass die Leute mehr arbeiten, dass sie zum Teil in solchen KI-Häusern, also richtigen Wohngemeinschaften mit lauter KI-Gründern zusammenleben, weil man das Gefühl hat, wenn man wie in so einem Nest gemeinsam über Ideen brütet, geht man nochmal schneller voran. Und
das Leben als Startup.
Genau, also es ist irgendwie nochmal, ich würde sagen, wenn vielleicht vorher und auch durch die Pandemie, dass Silicon Valley vielleicht eher im dritten Gang gefahren ist oder im vierten Gang, dann ist jetzt wirklich durch ChatGPT und aber auch vor einem Jahr nochmal diesen DeepSeek-Schock, als dann die chinesische Konkurrenz ein sehr gutes Modell rausgebracht hatte. Mhm. Das war wirklich so ein Moment, wo alle nochmal zack, zack in den fünften Gang geschaltet haben und jetzt einfach richtig das Gaspedal runterdrücken und einfach gucken, wie schnell sie vorwärts machen können, weil man wirklich das Gefühl hat, in den nächsten Jahren werden die Weichen gestellt und wer die besten Modelle herausbringt und den größten Marktanteil bei Konsumenten, aber auch bei Firmenkunden bekommt, der hat wirklich die Vorherrschaft für die nächsten Jahre. Mhm. Und du darfst ja auch nicht vergessen, Simon, hier gibt es ja auch ein Wettrennen um AGI, also um allgemeine künstliche Intelligenz. Die Idee, dass man irgendwann KI entwickeln kann, die genauso schnell und eigenständig arbeiten kann, wie ein menschliches Gehirn denken kann. Und wie weit diese AGI raus ist, da gehen ja die Meinungen auseinander, aber das ist das Ziel. Das Ziel ist noch ein paar Jahre weg, aber darauf arbeiten die alle hin. Und da fährt man jetzt wirklich im fünften Gang mit 150 km/h drauf hinzu.
Hast du da schon mal jemanden getroffen, der da so völlig Feuer und Flamme war, der so überzeugt war, wir erschaffen jetzt hier das selbstdenkende Wesen?
Ja, nicht nur einmal. Also diese Überzeugung, dass man hier für the greater good arbeitet und in einer Mission, die die Menschheit verändern wird, das merkst du wirklich dauernd. Und das Ganze ist jetzt nochmal mehr aufgeladen durch KI und dadurch, dass das so eine wichtige Technologie ist, die alle Gesellschaftsbereiche ja tangiert. Dass du wirklich manchmal das Gefühl, keine Ahnung, du triffst dich mit einem Unternehmer, der jetzt auch an Robotik arbeitet. Ich meine, dieses Zusammentreffen von KI auf der Software-Ebene, aber dann auch auf der Hardware-Ebene im Bereich Robotik. Das ist ja auch total interessant. Und da triffst du dann nicht mit Leuten und da hast du das Gefühl, die denken von sich selber, sie sind gerade Gott und erschaffen die Menschheit neu. Also in welchen Termini man dann darüber redet, wie wichtig die eigene Arbeit ist. Das ist schon manchmal interessant, wo man dann auch als Beobachter oder als Außenstehender, als Journalist sich dann denkt, wow, krass, in welcher Blase ihr eigentlich seid. Aber auch interessant, wie motiviert die Leute sind, oder? Also das ist ja dieser Drive, der hier vielen Leuten eigen ist. Das ist schon auch toll zu sehen.
Alle befinden sich gefühlt in einem Rennen, der Drive, solche Worte, das ist ja auch an anderen Orten auf der Welt gefühlt so, aber hier geht es einigen vermeintlich oder eben noch wirklich um die nächste Revolution, also in der Technik. Und in der Umgebung werden so viele Startups gegründet, dass es fast nicht möglich ist, verlässliche Zahlen dazu zu kriegen. Es gehen gleichzeitig auch sehr viele nach kürzester Zeit wieder unter, trotz hoher Finanzierung. Und da kann man jetzt sagen, ja, das ist Wirtschaft, oder? Die Maschine läuft. Aber irgendwie ist hier alles gefühlt Teil dieser Maschine. Und als ich das Astrid gegenüber erwähne, ist das hier ihre Antwort.
Du kannst nicht genug betonen, inwiefern Amerika eine kapitalistisch getriebene Gesellschaft ist. Und dass auch das Wahlverhalten beeinflusst, aber auch, wie die Leute viele Lebensentscheide treffen. Weil du brauchst ja einfach sehr viel Geld im Leben, wirklich von der Geburt über die Schulausbildung bis zum Studium. Und die Frage, wie man womit Geld verdienen kann, die prägt die Gesellschaft enorm. Und das Silicon Valley ist so gesehen vielleicht Amerika on Steroids, oder? Also nochmal diesen kapitalistischen Gedanken hoch drei. Die Geldbeträge sind größer, sie fließen schneller. Natürlich sagt man immer, man will was Gutes für die Menschheit machen, aber man will auch damit Geld verdienen. Und das erklärt dir zum Beispiel auch, warum dieser Pragmatismus derzeit zwischen den Tech-CEOs und Washington so groß ist. Ja. Weil die einfach sagen, am Ende vom Tag geht es darum, dass unser Unternehmen möglichst viel Umsatz machen kann und deswegen müssen wir uns gut halten mit Washington. Und das ist eine Sache, die klingt vielleicht ganz banal, aber mir ist das hier in den letzten Jahren einfach nochmal viel bewusster geworden. Ich kenne die USA schon lange. Ich war mit 16 zum ersten Mal zum Highschool-Jahr hier. Ich habe inzwischen, ich glaube, 6 Präsidentenwahlen abgedeckt. Aber mir wird das mit jedem Jahr noch mal klarer. Es geht einfach viel um Kapitalismus. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann versteht man viele Dinge noch mal besser.
Und so versteht man dann auch, wie sich die Tech-Firmen im Umbruch radikal neu aufstellen. Seit letztem Jahr hat zum Beispiel Intel Massenentlassungen von über 33.000 Leuten angekündigt. Microsoft baut 19.000 Stellen ab, Amazon 16.000, Tesla 14.000 und so weiter. Natürlich sind das alles Stellen weltweit, also nicht nur in Kalifornien, nicht nur im Silicon Valley. Und auch die Gründe dafür sind in jeder Firma ein bisschen individuell. Manche der Großen hatten in den fetten Zeiten zum Beispiel einfach sehr viele Leute angestellt und jetzt muss das Geld eben woanders hinfließen, ins KI-Geschäft. Es wird umgebaut. Aber eben, es muss sehr, sehr schnell gehen. Und das merkt auch Astrid.
Fast jeder meiner Freunde wurde schon mal entlassen. Das ist völlig selbstverständlich. Ich habe auch Freunde, die wurden innerhalb von 2 Jahren 3-mal entlassen. Nicht, weil die totale Nieten sind, die arbeiten jetzt dann als 4. Job bei Nvidia, aber weil das einfach ganz normal ist, dieses Hire and Fire. Wenn du als Arbeitnehmer derzeit nicht die Leistung bringst, die wir von dir erwarten, dann machen wir einfach zack, wie eine Fliege, wirst du einfach gehen. Dann wirst du von heute auf morgen wirklich entlassen. Das ist ganz normal in der amerikanischen Gesellschaft. Das ist für uns Europäer manchmal ziemlich brutal zu sehen, aber es gehört auch einfach zum Kapitalismus dazu. Genauso schnell findest du dann manchmal wieder einen Job. Aber derzeit ist selbst dieser Aspekt anders. Und zwar ist das ganz interessant. Ich kenne viele Freunde, die waren schon mal arbeitslos, aber derzeit sind viele Freunde von mir gleichzeitig arbeitslos. Also ich kann dir aus dem Stegreif 5 bis 10 Freunde nennen, die gerade auf Jobsuche sind. Und die Jobsuche dauert länger als in der Vergangenheit, weil die Firmen eben zurückhaltender sind, ob sie einstellen oder nicht. Das hat auch was mit der gesamtamerikanischen Wirtschaftslage zu tun. Die Arbeitslosigkeit war im November so hoch wie seit 4 Jahren nicht mehr. Aber eben auch mit dieser KI-Revolution, also dass Firmen erstmal eher konservativ sind und gucken, welche Arbeitskräfte sie künftig wirklich noch brauchen. Ja. Und da merke ich dann aber manchmal auch, dass die Leute nicht irgendwo arbeitslos sind, sondern im Silicon Valley, weil mehrere Freunde mir da letztens erzählt haben, dass sie jetzt nebenbei, um sich dann doch irgendwie was dazu zu verdienen oder auf Stundenbasis ein bisschen Geld zu verdienen, eben nicht Uber fahren, sondern jetzt KI-Modelle trainieren.
Okay.
Und da gibt's jetzt nämlich auch verschiedene Startups hier in San Francisco, die sich jetzt darauf spezialisieren, arbeitslose Akademiker, also wirklich Fachspezialisten aufzuspüren, die auf Stundenbasis dann KI-Modelle trainieren. Also zum Beispiel, was weiß ich, ich habe eine Freundin, die hat ein PhD in CRISPR-Technologie, also echt hochspezialisiert.
Genschere, ja.
Genau. Und die tut dann zum Teil sich Fragestellungen überlegen, wie man KI-Modelle an die Grenzen bringt oder dass sie eben an Fragen scheitern. Und diese Informationen gehen dann an die großen KI-Firmen, die versuchen, das dann zu verbessern. Ja. Oder ich habe eine andere Freundin, die ist im Bereich Marketing arbeitet, die ist auch derzeit auf Jobsuche und die macht das jetzt ebenso auf Stundenbasis, kann sie 20, 30 Stunden pro Woche für einen Stundensatz, der variiert, aber ist so im Schnitt bei 50, 60 Dollar pro Stunde, kann sie diese Modelle jetzt trainieren. Und das ist irgendwie auch interessant, weil im Endeffekt trainieren sie ja damit ihren Ersatz. Also sie machen sich ja damit nochmal entbehrlicher am Arbeitsmarkt und vielen ist das auch bewusst.
Ja.
Aber im Hier und Jetzt ist es natürlich auch sehr lukrativ.
Verstehe ich das also richtig, dass wir da jetzt eine Stufe weiter sind? Also am Anfang hatte man vor allem Geschichten aus Indien gehört oder so, wo Menschen sozusagen Klicks machen müssen und als KlickarbeiterInnen in irgendwelchen Klickfarmen die einfachsten Grundentscheide treffen müssen, um die KI zu trainieren. Und jetzt geht es darum, sie auf einer fachlichen Ebene eins weiter hoch zu trainieren.
Ganz genau. Absolut, hast richtig beschrieben, Simon. Musst dir vorstellen, die KI war vor ein paar Jahren in Grundschüler, der man erklären musste, wie eine Katze aussieht. Und das wurde outgesourced an Klickarbeiter, gerade in Indien, die da wirklich zu einem Centlohn oder Rappenlohn diese Modelle trainiert haben. Und jetzt sind die KI-Modelle nicht mehr nur im Gymnasium angekommen, sondern sind schon an der Uni und werden jetzt von Akademikern geschult. Und die Idee ist eben irgendwann, dass sie auch zum Professor oder zum Postdoc werden können und so gut sind wie ein Radiologe mit 10 Jahren Arbeitserfahrung.
Vielen, vielen Dank, Astrid.
Danke dir, Simon. Hat total Spaß gemacht, mit dir zu reden.
Zum Schluss, eine Bekannte von Astrid erhielt übrigens vor einigen Jahren ein Jobangebot von einer Non-Profit-Organisation, hat sie mir erzählt. Und die Leute um sie herum rieten ihr davon ab, was willst du schon bei einem Non-Profit, was hilft das der Karriere? Der Name dieser Organisation, der lautete OpenAI und ein paar Jahre später brachte es die erste Version von ChatGPT dann heraus. Und noch ein paar Jahre später ist OpenAI auch keine Non-Profit-Organisation mehr. Das war der Akzent am Samstag mit der Silicon Valley-Korrespondentin Marie-Astrid Lange. Mein Name ist Simon Schaffer. Merci und bis zum nächsten Mal.